Der FDS-Cast von der Uni Germersheim.
Ja, hallo liebe Studis, hallo liebe Dozierende, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur 6. Folge des FDS-Cast. Vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei seid und ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute sprechen wir über ein persönlicheres Thema. Heute sprechen wir über Mensch und Natur. Der Anlass für dieses Thema bot Katharina Stevens und ihr Artikel »Das versteckte Germersheim«. Katharina studiert im Bachelor, ist gerade im 6. Semester mit den Sprachen Französisch und Russisch, ist leidenschaftliche Buchleserin und Schriftstellerin, spielt sehr schön Saxophon und kommt aus der Mutterstadt unserer Universität, nämlich Mainz, wo auch dieser Podcast heute aufgenommen wird. Katas Artikel, das versteckte Germersheim, wurde im 06-Magazin veröffentlicht zuerst. Sie ist nämlich ein Mitglied des Redaktionsausschusses. Und dieser Artikel, wenn ihr ihn vielleicht noch nicht gelesen habt, er war auf jeden Fall sehr erfolgreich. So erfolgreich sogar, dass er die Aufmerksamkeit der Rheinpfalz erhielt. Der Artikel wurde am 26. Mai 2020 in der Zeitung veröffentlicht. Einen kurzen Einblick würde ich jetzt gerne euch geben, indem ich einen kleinen Abschnitt zitiere. Wir bleiben im Westen der Stadt, befinden uns jetzt aber auf der August-Keiler-Straße. Etwa auf der Höhe der Häuser 37 bis 39. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich eine Einfahrt zum Parkplatz des Friedhofs und ein Schild mit der Aufschrift Am Bornpfuhl. Da wollen wir hin. Wir laufen den kompletten Parkplatz entlang und gehen dann bergab auf einen Waldweg, der uns in das gleichnamige Vogelschutzgebiet bringt. Hier sind verschiedene natur- und umweltfreundliche Initiativen zu bewundern. Etwa ein wunderschöner Kräutergarten, Insektenhotels oder Nistkästen. Alles vom Verein für Natur- und Vogelschutz e.V. Germersheim. Wenn man den Waldweg weiter folgt, erreicht man einen kleinen Steg, der in eine Art Gewässer führt, möglicherweise eine Rheinaue. Hier kann man Enten und andere Vögel oder, mit ein wenig Glück, eine Biberratte beobachten. Vom Steg zurück Richtung Wald und dann links über eine schmale Brücke kommt man bald an einen Weg, der an den Bahnschienen entlang führt. Bevor man hier jedoch losläuft, sollte man kurz die Geräusche dieser kleinen Oase auf sich wirken lassen. Die Straße auf der einen und die Schienen auf der anderen Seite sind nur wenige Meter entfernt. Und doch, man hört, solange kein Zug vorbeifährt, nur das Zwitschern der Vögel und den Wind in den hohen Bäumen. Der Weg an den Schienen bringt euch jetzt in etwa 10 Minuten zum Bahnhof Mitte Rhein. Katze! Herzlich willkommen zum Podcast.
Hallo.
Wie geht es dir?
Sehr gut. Und dir?
Mir geht's auch sehr gut. Schön, dass du da bist und schön, dass du so einen Artikel geschrieben hast, über den wir heute reden können. Erzähl uns doch vielleicht etwas über deinen Artikel. Was waren deine Motive? Was waren deine Intentionen oder deine Motivationen?
Also, das ist eigentlich so im März entstanden, als man dann in den Semesterferien hat man ja eigentlich eh schon viel Zeit, aber dieses Jahr hatte man dann ja auf einmal noch viel mehr Zeit, weil man ja nichts anderes mehr machen konnte, außer zu Hause rumsitzen oder spazieren gehen. Und dann sind wir eben öfter in Germersheim spazieren gegangen und irgendwann wird halt der Weg am Rhein entlang ein bisschen langweilig. Und dann hatte ich so ein bisschen die Idee, alle Wege in Germersheim mal lang zu laufen. Germersheim ist natürlich nicht so groß, aber wenn man alle Wohngebiete und alles abläuft, gibt es schon viel zu sehen. Ja, so haben wir dann zusammen ein paar Orte entdeckt, die irgendwie extremst schön waren und die mir vorher nicht so wirklich bekannt waren. Oder ich hatte davon gehört, aber ich war nie wirklich dort. Und ja, so bin ich dann drauf gekommen, darüber einen Artikel zu schreiben, weil ich dachte, dass auch viele andere Studierende diese Orte nicht kennen, weil ich eigentlich nicht viel davon gehört hatte.
Also es geht ja offensichtlich um Orte, die den Studierenden nicht wirklich bekannt sind, womöglich, die aber doch sehr hübsch sind. Würdest du sagen, dass es sich hier um eine Heimatverehrlichung handelt in deinem Artikel?
Nicht unbedingt. Also Germersheim ist ja auch nicht wirklich unsere Heimat in dem Sinne. Also wir sind ja nicht von hier. Und deswegen ist es jetzt nicht irgendwie sowas, was man damit gleichsetzen kann. Also ich weiß nicht, es ging mir eher darum, dass man die Zeit, die man halt zur Verfügung gestellt bekommen hat, auch anders nutzt und dann irgendwie neue Orte kennenlernt, für die man irgendwie nicht weit fahren muss. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt auch kein Auto und mit dem Zug wollte ich irgendwie im März auch nicht wirklich fahren. Man sollte ja so wenig wie möglich Kontakt haben zu anderen Leuten und deswegen hatte man ja einfach nicht so wirklich Möglichkeiten, irgendwo hinzufahren und in andere Länder ja schon mal gar nicht. Dachte ich, es ist eigentlich nicht schlecht, mal kennenzulernen, was vor der eigenen Haustür ist. Das heißt ja nicht, dass andere Orte nicht schön sind.
Erzähl uns doch noch ein bisschen über den Artikel. Welche Orte genau kommen vor?
Genau, das ist eben einmal dieses Vogelschutzgebiet am Bornpfuhl, was du eben vorgelesen hast. Dann ein anderer Ort ist der Schlangenweg. Das ist ein Weg, der auch etwas weiter an den Bahnschienen entlang führt, aber eben durch so eine Art Wald an so einem Nebenbahnhof Bach von der Queich. Genau, das könnt ihr im Artikel nachlesen, wie ihr genau dorthin kommt. Auf jeden Fall ist es einfach ein extremst ruhiger Weg, obwohl man irgendwie ganz in der Nähe von Wohngebieten und den Schienen ist. Aber es gibt viele alte Bäume dort zu bewundern. Ja, man fühlt sich einfach total weit weg von der Stadt, auch wenn man es eigentlich gar nicht ist. Genau, und dann habe ich noch ein paar kleinere Orte, wo man jetzt nicht irgendwie lange laufen muss oder so, erwähnt. Zum Beispiel auch die Marktstraße, die man ja eigentlich kennt, aber irgendwie war mir vorher nicht so bewusst, dass es dort eigentlich ganz coole Geschäfte gibt, wo ich jetzt persönlich auch noch nicht drin war, weil die ja zu dem Zeitpunkt geschlossen hatten, aber jetzt, wenn sie wieder offen haben, kann man sich das ja auf jeden Fall mal angucken. Also zum Beispiel gibt es da so einen antiquarischen Elektrohandel, keine Ahnung, das sah von außen einfach nur richtig cool aus und hat mich irgendwie inspiriert. Also wenn man sich für sowas interessiert, dann sollte man auf jeden Fall mal dort gucken gehen.
Und eine andere Sache, die im Artikel auch drin steht, ist der kleine Hügel auf dem Dach des Weißenburger Tors.
Genau.
Da kommt man vom Europaplatz. Ich weiß nicht, ob ihr, liebe Studis, wisst, wo der Europaplatz ist, aber der Europaplatz ist direkt beim Weißenburger Tor. Also nächstes Mal, wenn ihr beim Weißenburger Tor treffen werdet, dann sagt doch lieber Europaplatz.
Weil es klingt viel besser. Es ist da, wo dieser komische runde Brunnen steht, vor dem Weißenburger Tor, genau.
Da ist garantiert, dass man jeden verwirrt, weil ich habe noch niemanden gehört, der vom Europaplatz spricht. So, naja, also von diesem runden Brunnen vor dem Weißenburger Tor am Europaplatz muss man kurz nach rechts und dann die Treppe hoch. Früher war es dort abgesperrt, mittlerweile ist es nicht. Also man kann einfach hochgehen und sozusagen eine schöne Aussicht auf den Amott-Park genießen.
Genau. Und dort oben auf ist sozusagen das Dach von diesem alten Gebäude eben. Und da wachsen auch alle möglichen Pflanzen und sogar so ein alter Baum. Also es ist irgendwie echt ganz cool. Und man sieht es halt eigentlich von unten aus gar nicht. Und man bemerkt nicht, dass da eigentlich da oben so eine kleine Oase ist.
Tatsächlich, Oase ist es wirklich. Hier im Studio mit mir ist auch Belinda Wistmann. Leute, die jetzt den Podcast seit längerem verfolgen, werden wissen, dass Belinda schon einmal hier war, nämlich bei der Folge über die Gremien-Jokes. Belinda, herzlich willkommen.
Dankeschön, Demi. Schön, wieder da zu sein.
Das freut mich ebenfalls sehr, dass du wieder da bist. Belinda ist Referentin für Hochschulpolitik und Öffentlichkeitsarbeit und in ihrer Funktion ist sie auch Leiterin des Redaktionsausschusses. Im Redaktionsausschuss ist ja schließlich Katas Artikel erschienen und wir hoffen, dass in Zukunft viele weitere erscheinen werden. Belinda, erzähl uns doch ein bisschen über die Aufgaben und die Bedeutung des Redaktionsausschusses. Was macht ihr genau?
Was macht der Redaktionsausschuss genau? Wir schreiben Artikel ursprünglich für das 06-Magazin und den 06-Kurier, der einmal im Semester erscheint. Und aufgrund von Umweltschutzgedanken unter anderem haben wir uns dieses Semester zusätzlich zu Corona noch entschieden, das Ganze nur noch digital zu machen. Das heißt, Ende des Semesters werdet ihr eine Art Best-of der Artikel, die wir im 06-Magazin gepostet haben, auch als digitalen Kurier veröffentlichen. Also könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Was der Redaktionsausschuss noch macht, ist verschiedene Artikel zu Themen an der Uni, aber halt auch anderen Themen, die Studierende interessieren könnten oder die einzelnen Autoren interessieren, zu teilen. Das heißt, falls jemand, der uns zuhört, gerne mal einen Artikel über ein politisches Thema schreiben möchte, wo er sich gerne zu äußern will, ist er immer gern gesehen und kann sich gerne an meine Hopo-E-Mail-Adresse wenden.
Belinda, erzähl uns doch mal, welche Etappen hat Katas Artikel durchwandert, um letztendlich veröffentlicht zu werden?
Wichtig zuallererst ist natürlich, dass eine Idee für einen Artikel da war. Und die hatte Kata, wie sie uns vorhin erzählt hat, ja schon relativ lange. Als der Artikel dann fertig war, wurde er in unserem Bearbeitungsworkshop digital selbstverständlich hochgeladen und er durchläuft 3 Korrekturvorgänge, wonach er dann vom Autor bzw. vom Hopo-Referenten abgesegnet wird. Danach wird er auf der Online-Seite des 06-Magazins veröffentlicht. Was wichtig ist bei dieser Artikelbearbeitung ist, dass nicht nur eine Person drüber schaut und dass der Autor auch nochmal die Möglichkeit bekommt, auf die Änderungen zu reagieren, ob er damit einverstanden ist oder nicht, was sonst dazu führen kann, dass die Artikel nicht in dem Stil rüberkommen, wie sie geschrieben werden sollten. Das heißt, falls jemand Interesse hat zu schreiben, und wir freuen uns immer über fremde Artikel, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ihr dürft den letztendlichen bearbeiteten Entwurf euch immer wieder gerne ansehen und Veränderungen vornehmen lassen. Auch nach der Veröffentlichung, dazu bin ich auch immer gerne bereit.
Das klingt sehr interessant, das tangiert auch ein bisschen an der Translationswissenschaft.
So, minimal.
Nein, aber das ist vielleicht ein Thema für einen zukünftigen Podcast, aber inwiefern ist Original und Übersetzung derselbe Text? Inwiefern ist der Text der ursprüngliche und nach den 3 Korrekturgängen immer noch derselbe Text. Aber wie du erzählt hast, soll ja der Autor seine Zustimmung dazu geben. Also.
Auf jeden Fall. Sonst ist es nicht mehr der gleiche Text. Und ich würde mich gern mal da reinhören, was du so vorhast für einen Podcast, der über Translation, Ausgangs- und Zieltext ist.
Ich habe schon ein paar Ideen. Aber um diese Frage auch jetzt an Katha zu stellen. Katha, fühlst du dich jetzt so, oder kannst du jetzt am Ende sagen, dass nach den 3 Korrekturdurchgängen der Artikel immer noch der ist, den du intendiert hast?
Ja, auf jeden Fall. Also in meinem Fall waren jetzt eigentlich die Korrekturen hauptsächlich so ein paar stilistische Sachen und Komma-Geschichten. Es ist ja nur positiv, dass sowas korrigiert wird, weil manchmal merkt man ja selbst nicht, wenn man irgendwie eine Wortwiederholung hat oder dass ein Satz irgendwie unnötig kompliziert formuliert ist und dann muss es erstmal ein fremdes Auge lesen, um das einfach zu merken. In dem Fall wurde jetzt auf jeden Fall nichts geändert, was mich irgendwie gestört hätte oder so, sondern es waren wirklich kleine Sachen, die es nur noch verbessert haben.
Das freut mich sehr, weil, naja, Deutschfehler machen wir alle, vor allem ich, wenn ich spreche.
Vielleicht ganz so schlimm so. Ist es jetzt auch nicht.
Ja, je nachdem, wer es hört. Also manchmal bärscht mich schon Katha richtig, wenn ich Fehler mache. Aber egal, das sei dir verziehen.
Ich will ja nur dir helfen.
Genau, das tun meine Dolmetschdozenten auch. Und trotzdem komme ich meistens sehr zerschlagen zurück. Egal.
Zurück zum Thema.
Zurück zum Thema. Belinda, leider, wie du gesagt hast, wird es nicht möglich sein, dass dieses Semester der Kurier in Print erscheint. War das irgendwie eine einstimmige Entscheidung oder gab es bestimmte Gegenstimmen gegen diese Entscheidung? Wie war das genauso?
Die ersten Gedanken dazu kamen tatsächlich nicht von mir, sondern von meiner Vorgängerin im Aster, Johanna Greenslade. Und sie hat überlegt, ob es nicht allgemein besser wäre, die Zugänglichkeit für alle leichter zu machen, indem man die Kuriere nicht auf dem Campus verteilt, sondern digital stellt. Durch die Corona-Krise waren wir jetzt gezwungen, diesen Weg auch einfach zu gehen. Trotzdem haben wir das im Aster und im Redaktionsausschuss nochmal detailliert besprochen, inwiefern das halt Vorzüge hat. Und wir sind dann schlussendlich der Meinung gewesen, dass wir es damit halt auch viel mehr Leuten ermöglichen können, das Teil zu lesen, plus dieses Semester überhaupt eine Chance zu liefern, dass genügend Möglichkeit besteht, dass die Leute unsere Artikel lesen können.
Vielen Dank. Wie viele kreative Engagierte gibt es denn?
Einmal den gesamten Redaktionsausschuss vom Stupa, das sind so 7 Leute ungefähr. Und dann sind natürlich noch einige dabei, die in früheren Semestern oder Jahren an unserer Uni studiert haben, beziehungsweise immer noch studieren und Interesse haben, einfach weiter am 06-Kurier, 06-Magazin teilzunehmen und das kreativ auszugestalten. Also es ist nicht notwendig, um Teil des Redaktionsausschusses zu sein, der die Artikel hochlädt, dass man immer noch aktiver Teil von irgendeinem Gremium ist.
Sehr gut. Vielen Dank auch an den gesamten Redaktionsausschuss, weil er uns hilft bei diesem Podcast. Er wirkt dazu bei, unter anderem eben durch solche Artikel und durch die Hilfe von Belinda. Belinda, vielen Dank.
Gerne, immer.
Im Anschluss an allem, was jetzt bis jetzt gesagt wurde und an dieses Thema Natur und Mensch, würde ich gerne zum Schluss noch eine Diskussion führen. Dazu haben wir noch Merlin Konrad eingeladen, unseren lieben Freund Merlin. Hallo Merlin.
Hallo.
Merlin studiert ebenfalls im Bachelor, ist im 6. Semester mit den Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch, ist seit seinem 6. Lebensjahr in Spanien gewesen und ist daher mehr oder weniger muttersprachlich aufgewachsen und hat daher auch ein besonderes Verhältnis oder besondere Beziehung zum Land und zur Stadt. Merlin, vielen Dank, dass du auch hier beim Podcast bist.
Immer gerne.
Ich würde gerne so eine offene Diskussion gerne halten und mit der Frage beginnen, welches Verhältnis habt ihr denn zur Natur und wie wichtig ist Natur für euch, dieser regelmäßige Kontakt? Ich fange mal an. Und zwar, ich finde, Natur ist etwas sehr Schönes. Ich finde, Natur kann tatsächlich die Batterien aufladen, sozusagen. Naturschutz ist schön und gut, aber zum Beispiel, ich hasse Insekten in meinem Haus. So, ich habe nichts gegen Insekten. Ich würde auch nie jetzt willkürlich ein harmloses Insekt auf der Straße umbringen. Aber sie sollen doch ruhig dort leben, unter sich, wo sie sind, und nicht in meinen Sphären eindringen. Dasselbe gilt zum Beispiel für Quallen. Ich komme ja aus Griechenland und in Griechenland haben wir ein Meer und im Meer gibt es sehr viele Quallen. Ja, warum müssen sie sich dort treiben lassen, wo ich schwimme? Ich verstehe das nicht, als wäre das Meer nicht groß genug für uns alle. Wie steht ihr? Habt ihr auch so ein gespaltenes, eventuell Verhältnis zur Natur oder wie geht es euch?
Also das mit den Quallen finde ich sehr lustig und also allgemein mit Insekten. Ich meine natürlich, wer mag schon Spinnen in seinem Haushalt? Und ich würde sagen, das sind die wenigsten Leute. Aber prinzipiell muss man ja sagen, die Quallen und die Insekten und alles, die waren ja vielleicht schon vor uns da. Ich würde jetzt nicht sagen, die Quallen sollen woanders hingehen, sondern wenn man zum Beispiel eine geschützte Umgebung haben will, einen cleanen Bereich, dann sollte man halt nicht ins Meer gehen, sondern eher in den Schwimmbad. Das ist so meine Meinung. Also ich fühle mich wohl in der Natur. Ich bin jetzt auch kein absoluter Wander- und Outdoor-Freak. Aber ich merke einfach, wenn ich längere Zeit nur in Germersheim zum Beispiel bin, wo jetzt nicht super viel Natur ist, abgesehen von den paar Sachen, die ich in einem Artikel erwähnt habe, dann stresst mich das einfach ziemlich. Also wenn ich dann einen Tag wandern gehe in der Natur, wo ich keine Straßen sehe und keine Autos, dann geht es mir einfach viel besser.
Ja, ich kann Katha da nur zustimmen. Mir persönlich geht es auch so, dass ich jeden Tag vor die Tür muss und ich spüre so eine innere Unruhe, wenn es abends gegen 5, 6 Uhr wird und ich weiß, ich war den ganzen Tag noch nicht wirklich draußen. Also wir haben zwar einen Balkon, aber das ist nicht dasselbe. Also man ist zwar in der frischen Luft, aber man ist nicht wirklich in der Natur. Dann ziehe ich abends noch mal kurz meine Schuhe an und gehe eine Runde im Wald spazieren und dann fühlt man sich eigentlich eher mit der Natur verbunden. Dann kann man besser schlafen, also ich kann dann besser schlafen.
Aber hier ist die Frage, Merlin. Also, du hast ein Bedürfnis dazu, rauszugehen. Würde dieses Bedürfnis auch befriedigt werden, wenn du einfach einen Spaziergang in der Stadt machen würdest?
Ich glaube nicht. Das Schöne an der Natur ist, dass da keine anderen Menschen sind. Dass man alleine mit seinen Gedanken ist, die Natur bewundern kann und ja, ein bisschen den Tag Revue passieren lassen kann. Und das funktioniert nicht, wenn neben dir eine Straßenbahn fährt oder wenn du von einem BMW-Fahrer angehupt wirst.
Ja, das kennen wir alle sehr gut. Okay, Belinda, wie siehst du das Ganze?
Ich muss sagen, ich kann das schon verstehen, was Merlin sagt, dass der Spaziergang in der Stadt definitiv nicht das gleiche ist wie im Wald zum Beispiel. Was ich selber halt gemerkt habe, ist, ich bin in meiner frühen Kindheit in der Stadt, Städtchen so groß wie Germersheim, auch ungefähr gleich von der Grün- und Stadtverteilung aufgewachsen. Das heißt, es ist sehr angenehm gewesen, nach Germersheim zu bekommen, weil ich mich wieder sehr heimelig gefühlt habe. Aber es war halt kein wirkliches Naturgefühl. Und ich muss sagen, je älter ich geworden bin, desto weniger Energie habe ich überhaupt, rauszugehen und Zeit in der Natur zu verbringen, obwohl ich es immer schon sehr schön fand. Und was die Insekten betrifft, stimme ich dir zu, aber ich versuche sie mittlerweile nur rauszuwerfen, anstatt sie mit der Fliegenklatsche zu jagen. Also ich habe mich schon gebessert. Davon abgesehen, Natur an sich ist wirklich was Schönes, woraus man auch Kraft schöpfen kann, wie Katha auch schon gesagt hat. Das Traurige ist nur, dass es so schwierig ist, an einigen Stellen auch wirklich diese unberührte Natur zu finden, weil wir nun mal so ein starkes, ausgebautes Netzwerk haben, dass wir an so vielen Stellen Häuser, Wohnungen, alles Mögliche haben, Städte an sich. Und dann wird es halt schwer, da irgendwo die grünen Pausen zwischenzufinden.
Eins der wenigen Vorteile der Corona-Krise war wahrscheinlich, dass jetzt hier in Schwetzingen die B36 fast lahmgelegt wurde und dass es dadurch schön leise wurde.
Das sind zwei sehr interessante Punkte, die ihr ja erwähnt. Und vielleicht als Anschlussfrage an alle nochmal. Denkt ihr, dass der Mensch oder ja, unsere Gesellschaft im digitalisierten 21. Jahrhundert und vor allem jetzt in der Corona-Krise seine Verbindung eventuell zur Natur sogar verloren hat? Weil wir arbeiten von zu Hause, unsere Lebensrhythmen sind unabhängig von den Jahreszeiten oder von den Naturrhythmen. Ja, die Autobahn ist vielleicht nicht mehr so stark befahren, aber wir leben immer unabhängiger von, wie es die Natur eigentlich hat. Wie seht ihr das so? Haben wir unsere Verbindung verloren oder eher jetzt verstärkt?
Da würde ich glatt sagen, wir haben sie jetzt eine Chance, eine einzigartige Chance, sie wieder zu verstärken, weil wir nicht die ganze Zeit zum Arbeiten fahren müssen. Wenn wir rausgehen, sind es Sachen wie einkaufen oder einen Spaziergang zu machen, weil wir wenig andere Alternativen haben, was wir machen können, ohne uns oder andere in Gefahr zu bringen. Das heißt, die Möglichkeit, wenn man rausgeht, nur im Endeffekt die unberührte Natur zu suchen, weil man dort auch wirklich ohne Maske und ohne großes Risiko rumlaufen kann, glaube ich, dass das diese Verbindung zur Natur wieder stärken kann, wenn wir es nutzen. Aber auch nur, wenn wir wollen. Und ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ob der Wille wirklich da ist bei allen.
Ja, ich stimme Belinda auf jeden Fall zu. Ich denke, dass wir dadurch eine Chance gefunden haben, einfach Sachen wieder wertzuschätzen, die wir vielleicht nicht so wirklich davor wahrgenommen haben. Ich denke halt solche Sachen wie, wir haben uns von den Kreisläufen der Natur entfernt. Das ist jetzt ja meiner Meinung nach nichts unbedingt Schlimmes. Also einerseits ist es unnötig, zum Beispiel im Winter Tomaten zu essen für uns. Also wir versuchen ja auch im Winter eher regionale Sachen zu essen, auch wenn das halt in Deutschland manchmal schwierig ist, weil man sich einfach, dieses Angebot an internationalen Sachen ist natürlich viel zu hoch. Und sich von daher wieder an diese Kreisläufe anzupassen, das ist ja auch so eine Art Trend geworden. Also dieses ganze lokale Essen und irgendwie lokal einkaufen, alles ist ja in den letzten Jahren viel größer geworden. Das heißt, der Trend geht schon wieder zurück zu diesen natürlichen Kreisläufen. Andererseits, ich finde es auf jeden Fall gut und ich versuche das auch. Aber manche Sachen sind ja zum Beispiel auch sinnvoll. Also, dass wir in Häusern wohnen und dass wir nicht im Winter in dicken Fellen irgendwie draußen rumlaufen, das finde ich ja, finden wir auch alle gut. So, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Also bei manchen Aspekten haben wir natürlich den Zugang da verloren. Wir leben nicht wie in der Steinzeit, aber das ist ja auch nicht schlecht. So.
Merlin, vielleicht noch. Wie siehst du das Ganze?
Also ich muss sagen, dass ich deinem Statement nicht zustimmen kann, da ja Homeoffice jedem Einzelnen die Möglichkeit bietet, zu seiner eigenen Zeit die Arbeit zu erledigen, was ja eigentlich den Naturrhythmus begünstigt. Also statt zu sagen, dass jeder um 8, 9 Uhr in irgendeinem Büro sitzen muss, heißt es jetzt, man hat XY an Aufgaben und du hast 3 Tage Zeit, sie zu machen. Und dann kann man das in seinem eigenen natürlichen Rhythmus, kann man diese Aufgaben erledigen. Und deswegen finde ich, dass die Corona-Krise da schon ein bisschen positiv zu beigetragen hat, dass der Mensch wieder sich selbst findet.
Vielen Dank, Merlin. Das sind alles sehr interessante Ideen. Unsere Diskussion müssten wir leider hier beenden. Wir neigen uns nämlich dem Ende zu. Am Ende, wie immer es Tradition ist, würde ich euch nacheinander schnelle Fragen stellen, die ihr so schnell wie möglich und ohne nachzudenken beantworten müsst. Belinda, Fahrradfahren oder Wandern?
Fahrradfahren.
Merlin, Urlaub in den Bergen oder am Meer?
Urlaub am Meer.
Katha, Tanne oder Eiche?
Tanne.
Belinda, Google Maps oder Landkarten?
Google Maps.
Merlin, Naturschutz oder Klimaschutz?
Ist das nicht dasselbe?
Gute Antwort.
Katha, Fleisch oder Tofu?
Kein Tofu, aber trotzdem vegetarisch.
Belinda, Unkrautzupfen oder Glyphosat?
Gott, Unkrautzupfen. Das habe ich schon mal gemacht, weiß ich. Der Einzige, der da zu Schaden kommen kann, bist du selbst.
Und Merlin schließlich, Kernkraft oder Kohlekraftwerke?
Kernkraft.
Kai wird dir zustimmen. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr heute hier euch die Zeit genommen habt, beim Podcast teilzunehmen. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr den Podcast euch anhört und aktiv unterstützt. Am Ende noch ein großes Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, bis jetzt diesen Podcast zu realisieren. Es ist die 6. Folge und ob ihr es glaubt oder nicht, ich spreche zwar jedes Mal, aber es sind auch sehr, sehr viele andere Leute, die daran mitwirken. Zuerst die große Gruppe an Freiwilligen in unserer WhatsApp-FTS-Cast-Gruppe. Vielen Dank auch an Christian Wolke, meinem guten Freund aus München, für seine Ratschläge, für seine Hilfe und für seine mentale und technische Unterstützung. Vielen Dank an alle, die zu Gast hier waren beim Podcast. Vielen Dank insbesondere auch an Belinda, Sandra und Martha für das Logo des FTS-Cast. In diesem Sinne, habt alle einen schönen Nachmittag noch und wir sehen uns nächste Woche. Auf Wiedersehen!
Ciao!
Tschüss!
Tschüss!